Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag heute Morgen mit dem Thema Weihnachten aus messianisch-jüdischer Sicht. Wir gehen zusammen zurück ins Jahr 3 vor Christus. So nach der Datierung der Geschichtsschreibung. In der Astronomie würde man die gleiche Zeit nennen 2 vor Christus, wie ich gleich dann noch etwas erläutern und erklären werde. Ich lese aus Lukas 1. Normalerweise wird als Weihnachtsgeschichte gelesen Lukas 2, Vers 1. Aber in Wirklichkeit beginnt die Weihnachtsgeschichte in Lukas Kapitel 1 ab Vers 5. Und zwar werden wir gleich sehen, das bringt uns zurück in den Monat Mai, 3 vor Christus, beziehungsweise 2 vor Christus. Es war in den Tagen Herodes, des Königs von Judäa. Herodes war König, eingesetzt vom römischen Senat ab 37 vor Christus. Es war in den Tagen Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias, und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott, indem sie untadelig wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucherns. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn zur Rechten des Räucheraltars stehen. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht überfiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes heißen. Und er wird dir zur Freude und Wonne sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Und schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und derselbe wird vor ihm hergehen, in dem Geist und in der Kraft des Elias, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dieses geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt, die zu ihrer Zeit jedoch erfüllt werden. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie wunderten sich darüber, dass er im Tempel verzog. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, dass er in dem Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, ging er weg nach seinem Hause. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und verbarg sich 5 Monate, indem sie sagte: Also hat mir der Herr getan in den Tagen, in welchen er mich angesehen hat, und meine Schmach, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth zu einer Jungfrau, die einem Mann verlobt war, mit Namen Josef, aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Mal bis hierhin. Wir sehen hier auf dem Bild einen ganz gewöhnlichen Priester. Zacharias war ein solcher Priester und, wie wir gelesen haben, einer aus der Abteilung von Abia. In 1. Chroniker 24 hat König David im Blick auf den Salomo-Tempel die Tausenden von Priestern, Nachkommen von Aaron, dem ersten Hohenpriester, aus dem Stamm Levi, eingeteilt in 24 Abteilungen. Und zwar so, dass je eine Abteilung eine Woche im Tempel Dienst ausüben konnte. Von Schabbat bis Schabbat. Eine Woche, damit waren bereits 24 Wochen des Jahres abgedeckt. Sie mussten jeweils ein zweites Mal antreten und somit haben wir schon 48 Wochen besetzt. Aber das Jahr ist noch ein bisschen länger. An den großen Festen, von denen die Tora verlangt, dass alle Israeliten nach Jerusalem kommen müssen, da, das war am Passa, Pfingsten, Shavuot, das Wochenfest, und Sukkot, das Laubhüttenfest im Herbst. Da mussten alle 24 Abteilungen antreten. Und es gab damals an diesen Festen so viel logistische Arbeit, dass eben alle nötig waren. Und so war das ganze Jahr abgedeckt. Nun, wenn wir diese Abteilungen rechnen, in ihrer Reihenfolge, Abia ist nach 1. Chroniker 24 die 8. Abteilung. Also wenn wir beginnen vom 1. Nissan, Beginn des religiösen Jahres in der Bibel, dann können wir 8 Wochen rechnen. Es kommt noch die Woche von Passa dazu, wo ja alle antreten mussten. Und so bringt uns das, Nissan fällt bei uns auf März, April, diese 9 Wochen, so kommen wir auf Ende Mai für den Dienst der Abteilung von Abia. Und so können wir sagen, und das wird gleich noch mehr erhärtet werden, Zacharias, mit dem die Weihnachtsgeschichte beginnt, war im Mai 3 vor Christus im Tempel. Astronomisch ist das 2 vor Christus. Wie man hier auf dem Schema sieht, in der Geschichte, das ist das, die Zählweise ganz unten, da gibt es kein Jahr Null. Das ist komisch, aber es gibt komische Sachen. Es ist einfach so, wie man hier sieht, von 1 vor Christus bis 1 nach Christus ist nur ein Jahr. Aber die Astronomen, die können mit sowas, was eben die, in der Schweiz sagt man, die viel Einer können, das sind die Geisteswissenschaftler, das können Naturwissenschaftler nicht ertragen. Die brauchen natürlich zum Rechnen einen Nullpunkt. Und darum verschiebt sich alles, was vor Christus ist, astronomisch um ein Jahr. Also historisch in den Büchern 3 vor Christus ist astronomisch automatisch 2 vor Christus. 2 vor Christus, 1 vor Christus, 1 vor Christus, das ist das Jahr Null. Aber sieht man, nach Christus ist dann alles wieder gleich. 1 nach Christus in der Geschichte ist 1 nach Christus auch in der Astronomie. 2 nach ist auch 2 nach. Das muss man einfach wissen. Also wenn man zum Beispiel wissen möchte, wie der Sternenhimmel ausgesehen hat im Jahr 1000 vor Christus in Jerusalem, da kann man das mit einem Astronomieprogramm so machen. Man gibt 1000 vor Christus ein, ist dann aber erstaunt, dass der Computer selber sofort umrechnet und dann ist das eben 999. Also um das Jahr 1000 in der Geschichte zu berechnen, ist das dann eben astronomisch 999 vor Christus. Das ist einfach so, das muss man wissen. Und darum erkläre ich, 3 vor Christus war das geschichtlich, aber wie wir sehen werden, astronomisch ist das 2 vor Christus gewesen. Zacharias ging in den Tempel und zwar sind da 3 Orte im Tempel in seiner Geschichte besonders wichtig. Wir haben davon gelesen, dass er durchs Los ausgewählt wurde, um zu räuchern. Wo wurde die Verlosung an jedem Morgen während dieser Arbeitswoche im Tempel vorgenommen? Das war in diesem Gebäude, angezeigt mit dem Pfeil. Und nachts, wo haben die Priester übernachtet? In diesem Gebäude mit dem Pfeil angedeutet auf der anderen Seite des Tempelhauses. Und Zacharias wurde auserwählt durchs Los, um ins Heiligtum hineinzugehen, ins eigentliche Tempelhaus, um dort zu räuchern. Diese 3 Orte beschäftigen uns jetzt. Hier sehen wir den Tempelplatz in der Übersicht. Ganz zentral das eigentliche Tempelhaus, 100 Ellen hoch, 52,5 Meter hoch. Das entspricht einem Gebäude heute von über 20 Stockwerken. Umgeben von dem innersten Vorhof, den nannte man das Lager der Schechina, in Anlehnung an diesen schlichten Vorhof der Stiftshütte, über der die Schechina die wundersame Wolkensäule war. So nannte man das das Lager der Schechina. Aber sieht man hier, umgeben von verschiedenen Gebäuden. Und dieses Gebäude da vorne, da wurde gelost. Und das Gebäude da hinten, da haben die Priester nachts geschlafen. Vor dem ersten Vorhof angefügt ist der Frauenvorhof mit 4 kleinen Höfen in den Ecken. Die Leprakammer, die Kammer für Öl und Wein, die Nazaräerkammer und die Kammer für das Brennholz des Altars. Das Ganze stand auf einem 500 Ellen Quadrat. Das war exakt der ursprüngliche Tempelplatz des Salomonischen Tempels. Es gibt da noch eine kleine Unterteilung. Das ist die Zwischenwand der Umzäunung. Das war die Abtrennung zwischen Juden und Nichtjuden. Nichtjuden durften hineinkommen bis hierhin, aber nicht über diese Abtrennung zu den inneren Vorhöfen hin. Und jetzt sieht man aber um das 500 Ellen Quadrat massiv erweitert nach Süden, nach Westen und ganz besonders nach Norden. Das ist diese gigantische Erweiterung in der Zeit von König Herodes. Also in den Jahren vor Christi Geburt, wenige Jahre bevor also Zacharias da seinen Dienst tat, wurde der Tempel so massiv vergrößert, damit man auch mehr Platz hätte für all die Nichtjuden, die Interessen hatten, nach Jerusalem zu kommen und den wahren Gott hier kennenzulernen. Und nun, dieses Gebäude, das ist das Haus der behauenen Steine oder die Quaderhalle. Dort wurde jeden Morgen ausgelost, wer von den Priestern welche Aufgabe übernehmen musste. Räuchern, Opfer darbringen auf dem Brandopferaltar und so weiter und so fort. Hier sehen wir von Süden dieses selbe Haus der behauenen Steine. Wenn wir schon da sind, erkläre ich gleich noch die anderen Gebäude. Und zwar, weil ich in anderen Vorträgen über den zweiten Tempel, es gibt ja auf dem Internet der Messias im Tempel mit Bildern als Vortrag, aber da habe ich nie diese inneren Gebäude hier im Detail erklärt. Dieses Tor, da ganz auf der Westseite, im Süden, also im Südwesten, das ist das oberste Tor. in der rabbinischen Literatur so genannt, oder das Tor des Brennmaterials, weil man das Holz für den Altar durch dieses Tor hineinbrachte. Darin gab es übrigens eine Kammer, wo der jeweilige neue Scheidevorhang aufbewahrt wurde. Jedes Jahr haben junge Mädchen an einem neuen Scheidevorhang gearbeitet. Jedes Jahr wurde also ein neuer Scheidevorhang dann im Heiligtum aufgehängt, um das Allerheiligste vom Heiligen abzutrennen. Dann dieser kleinere Zugang, das ist die Holzhalle. Die heißt so, weil sie eben gerade neben diesem Gebäude ist, wo man das Holz hineingebracht hatte. Da war die Halle der Ratsleute. Wir wissen ja, Josef von Arimathia war ein Ratsherr. Und dieses griechische Wort dort bezeichnet nicht ein Mitglied des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes, sondern das war das oberste Priestergremium direkt unter dem hohen Priester. Das war ein Gremium von etwa 14 Männern und dazu gehörte Josef von Arimathia. Und die hatten da eine ganz spezielle Kammer im Tempel. Das war auch die Kammer, wo der hohe Priester sich vor dem Yom Kippur ganz speziell für den Tag vorbereiten musste. Und dann die nächste Kammer, die heißt das Tor der Erstgeborenen. Da hat man die Erstgeborenen nach der Geburt dem Herrn dargebracht. Und 5 Silberstücke für die Priester abgegeben. Das nächste, wieder kleinere Tor, das ist die Gola-Halle oder Exil-Halle mit einem Wasserrad drin. Da, direkt da unten gibt es eine riesige Zisterne, die ist auch heute bekannt auf dem Tempelplatz, die Millionen von Litern fasst. Mit dem Wasserrad wurde dieses Wasser jeweils heraufgeholt, um dann all das Blut beim Altar immer wieder abzuspülen und über einen Kanal direkt ins Kidrontal hinabzuführen. Und dann dieser größere Zugang, das ist das Wassertor. Und zwar wurde das so genannt, weil immer am Laubhüttenfest ein Priester zum Siloateich hinabgehen musste, um Wasser zu holen in einem goldenen Krug. Und wurde vom Volk begleitet und feierlich kam er dann in den Tempel und musste dieses Wasser ausgießen auf dem Altar und da ging er durch dieses Tor, durch das Wassertor hinein. Und jetzt sind wir da wieder bei der Quaderhalle oder im Haus der behauenen Steine. Da wurden die Priester im heiligen Bereich, das war zweigeteilt, der heilige Bereich gegen den inneren Vorhof, da wurden die Priester ausgewählt und im profanen Bereich, also direkt hinter dem Tor hier, da war der Sitz des obersten Gerichts, der Sanhedrin. Aber nur bis zum Jahr 30. Danach zog er um in die königliche Säulenhalle. Jetzt sieht man den Tempelplatz heute mit den 2 Gebetshäusern der Muslime, die Al-Aqsa-Moschee im Süden und direkt auf dem Felsen, dem höchsten Punkt des Tempelberges, wo das Allerheiligste gebaut war, da ist heute der Felsendom. Und nun direkt hier in dieser Ecke der sogenannten erhöhten Muslimplattform, da stand das Gebäude der behauenen Steine. Also genau da, auf diesen Quadratmetern, beginnt die Weihnachtsgeschichte mit Zacharias, der ausgewählt wird, um zu räuchern. Eine andere Sicht auf dem Tempelplatz, der Pfeil zeigt, wo die Quaderhalle ganz genau war. Wie gesagt, im Jahr 30 zog der Sanhedrin aus, und zwar in die königliche Säulenhalle, ganz im Süden. Diese prächtige Basilika, da in der Südostecke, da war der Sitz ab dem Jahr 30. Jetzt sind wir drin in der Halle, in der mittleren Säulenhalle. Und da fand der Prozess gegen Herrn Jesus statt. 33 Jahre nach seiner Geburt. Da hat der Hohepriester Kaiaphas als Leiter des Sanhedrins den Herrn Jesus zum Tod verurteilt. Also auch da wissen wir ganz genau, wo das war im Tempel und auch wo das heute ist, diese Ecke. Sieht man, von da ist der Sanhedrin ausgezogen hierhin und darum war der Prozess Jesu in dieser Ecke hier. Also nochmals hier die Quaderhalle und jetzt, wie ging das beim Auslosen? Der führende Priester, das war also der Älteste über die Abteilung von Abia, der zog einem Priester die Mütze aus. Und dann sagte er irgendeine Zahl, sagen wir 426. Und dann mussten alle Priester, die so in einem Kreis vor dem Ältesten der Abteilung standen, die mussten beliebig viele Finger aufheben. Zum Beispiel 7 oder einer 3 oder einer nur 1. Und dann wurden die Finger abgezählt und bei der Person, bei der dann die genannte Zahl erreicht war, der wurde ausgewählt, sagen wir jetzt, wenn es ging um den Dienst am Brandopferaltar oder eben zum Räuchern. Das hat man so gemacht, damit man nicht in den Verdacht kommen könnte, das Gebot Israel unerlaubt zu zählen bricht. Ja, wir wissen, dass man nicht einfach Israel so zählen durfte und David hat das einmal auf eigene Faust gemacht und das hat eine große Plage über Israel gebracht, 2. Samuel 24. Und darum hat man eben Finger ausgezählt. Und nun war das so, die beliebteste Tagesaufgabe war Räuchern am goldenen Räucheraltar. Und weil das so beliebt war, konnte man das nur einmal im Leben, wenn überhaupt, tun. Alle die Tausenden von Priestern wollten das tun. Man sagte auch, wer das tut, hat einen besonderen Segen von Gott. Und jetzt muss man sich vorstellen, dieser Zacharias, ein alter Mann. Und er wird getroffen, um zu räuchern. Das war ein Lebensereignis. Man kann sich nicht vorstellen, wie aufgeregt dieser Mann war. Und es war auch klar, das würde das letzte Mal sein. Denn wer einmal dieses Los bekommen hatte, durch Finger auszählen, der durfte nie mehr antreten. Und jetzt hatte er das Vorrecht, hineinzugehen ins Heiligtum, um dort zu räuchern. Und man muss dabei noch wissen, andere Priester hatten die Aufgabe, alles vorzubereiten, auch die Kohlen vom Brandopferaltar zu nehmen und auf dem goldenen Altar auszubreiten. Aber dann, sobald alle Vorbereitungen vollendet waren, mussten sie das Heilige verlassen. Und dann durfte nur der auserwählte Priester hinein. Und so ging Zacharias hinein. Übrigens, heute wäre das gerade da auf der Ostseite des Felsendoms. Da war Zacharias, um diesen Dienst auszuführen. Alttestamentlich war bekannt, dass dieses wohlriechende Rauchwerk ein Bild ist von Gebet. Und zwar von Gebet, das Gott wohlgefällig ist. Im Psalm 141, Vers 2 sagt König David, lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet. Es spricht also von Gebet. Und darum ist es interessant, in unserer Geschichte geht es darum, dass Zacharias dann mitgeteilt wird, dein Flehen für deine Frau Elisabeth ist erhört worden. Also das passt ganz gut zusammen. Und zwar musste der Priester mit einer goldenen Räucherpfanne oder Räucherfass, wird das im Deutschen genannt, musste er räuchern. Das war folgendermaßen. Hier sieht man genau, wie das ausgesehen hat. Darunter gab es eine Unterlage, die jetzt da nicht abgebildet ist. Darauf stand dieser Kelch. Da drin waren 200 Gramm von diesem ganz kostbaren Gemisch von Räucherwerk. Und damit ja nichts verloren geht beim Gehen ins Heiligtum gab es noch einen Deckel darüber. Und da oben noch einen Ring. Und mit diesem Ring musste der Priester klappern, wenn er reinging, ganz allein ins Heiligtum. Und die draußen, die da beteten während des Räucherns, die haben dann diese Klappergeräusche gehört. Das war auch eine Kontrolle, dass alles in Ordnung ist, ja? Und dass der Priester nicht irgendwie ohnmächtig geworden ist und umfällt oder was auch immer. Und dann muss der Priester da am goldenen Altar stehen, ganz alleine, jetzt nur noch den Kelch in der Hand und dann mit beiden Daumen rein und hinten anfangen und so mit den beiden Daumen das Räucherwerk vollständig über diese feurigen Kohlen ausbreiten. Warum von hinten? Damit man sich nicht verbrennt. Ja? Also wenn man von vorne geht und rein, dann verbrennt man sich. Wenn dann der Rauch gerade bis zur Decke des Heiligtums aufsteigt. So war das. Also muss man sich ganz, ganz konkret vorstellen, der Mann ist da ganz allein. Alle sind draußen. Und Schreck, da steht einer neben dem Altar und sagt, Ani Gabriel, Shomed Lifnei HaElohim, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Deine Gebete sind erhört worden. Du wirst ein Kind bekommen. Elisabeth wird dir ein Kind gebären. Und was er sagt ist, dieses Kind wird eine Freude sein für viele Menschen. Nicht wahr? In den Psalmen lesen wir, dass Kinder eine Gabe Gottes sind. Das gilt ganz grundsätzlich. Aber wir haben keine Garantie, dass sie gut herauskommen. Wir geben uns Mühe, aber eine Garantie haben wir nicht. Aber dieser alte Mann hatte die Garantie, dass es mit diesem Kind dann auch gut herauskommt. Und noch mehr, er sollte vor dem Herrn hergehen. Das heißt, dieser Sohn sollte der Vorläufer werden des Messias, des verheißenen Erlösers, auf den Israel so lange gewartet hatte. Unglaublich, also wie dieser alte Mann all diese Dinge da verkraften konnte. Übrigens, auf der einen Seite des Heiligtums, in der Nähe von diesem goldenen Altar, stand der goldene Leuchter, die Menorah, auf der anderen Seite der Schaubrottisch. Und eben dazwischen, gerade vor dem Scheidevorhang, da stand Zacharias am Altar. Der alte Mann konnte das nicht mehr glauben. Obwohl, es gibt ja so schöne Beispiele im Alten Testament von anderen Ehepaaren, die die gleichen Sorgen hatten. Wenn man nur denkt an Abraham und Sarah, schließlich waren alle Hoffnungen, dass die Verheißung Gottes sich erfüllt und sie einen Sohn bekommen würden, waren menschlich gesprochen dahin. Ehe 100, auch bei Männern ist es mal vorbei mit Kindern bekommen und Kinderzeugen. Und sie 90, auch bei den Frauen ist auch mal vorbei, aber viel früher als bei den Männern. Also biologisch unmöglich. Und trotzdem wissen wir aus der Bibel, dass Isaak geboren wurde. Also Israel, von Isaak abstammend, ist ein unmögliches Volk. Also ein Volk, das es naturwissenschaftlich gar nicht geben dürfte. Und trotzdem ist Israel eine Realität, auch in unserer heutigen Welt. Auch wenn die ganze Welt sich ärgert an Israel, aber dieses unmögliche Volk ist Gottes Werk. Ja, und dann können wir denken an Rebekka, die auch unfruchtbar war, aber ihr Mann hat für sie gebetet. Und schließlich bekam sie doch ein Kind. Oder denken wir an Elkana und Hanna, auch da. Und noch mehr. Also, trotzdem, Zacharias konnte es nicht mehr glauben. Und darum sagt der Engel, du wirst stumm werden. Stumm sein, das ist quasi das Zeichen, das er gab, das Vorzeichen, dass die Prophetie auf Johannes den Täufer sich auch wirklich erfüllen wird. Und er wurde erst wieder fähig zu sprechen am 8. Tag nach der Geburt dieses Sohnes, Johannes, am Tag der Beschneidung. Nun, nach dem Räuchern musste Zacharias hinaus und sich vor das Tempeltor des Tempelhauses stellen, da oben auf der Treppe. Das Volk war versammelt, Männer im Israel-Vorhof, das ist ein kurzer Streifen am Rand des Vorhofs, und die Frauen waren auf den Tribünen des Frauenvorhofes versammelt zum Gebet. Und dann musste er zusammen mit den anderen Tagespriestern, die ihre Tagesaufgabe erfüllt hatten, musste er den Segen sprechen. Und zwar den Segen aus 4. Mose 6, Vers 24. Und zwar gerade in dem Moment, wo man das Morgenbrandopfer, das erste, um die dritte Stunde, das ist im Frühjahr 9 Uhr, aufgelegt wurde auf den Altar. Und so war klar, Segen Gottes ist nur möglich auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Und dann mussten die Priester ihre Hände über den Kopf halten, so. Und 4. Mose 6, Vers 24 als Segen für das Volk sprechen. In der warmkehligen hebräischen Sprache. So, Yevarechacha Adonai veYishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha vichunecha. Yissa Adonai panav elecha veYiten lecha shalom. Auf Deutsch, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Dieser Segen hatte in sich keine Kraft, aber es war wie ein Gebet. Und darum sagt Gott, und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Wir haben keine Kraft, Segen zu vermitteln. Aber wir können den Segen sagen, so wie ein Gebet, und Gott kann diesen Segen dann umsetzen. Aber jetzt ist uns klar, Zacharias konnte nicht segnen, weil er nicht geglaubt hat. Und das ist ein Prinzip. 1. Petrus 4 sagt, wir seien berufen zu segnen. Segen heißt auf Griechisch eulogeo, das Gute sagen. Also was wir Gutes sagen, der Herr möge dich bewahren oder der Herr möge dir Gesundheit schenken, das sind alles Wünsche wie ein Gebet. Ja? Die haben in sich keine Kraft, aber wenn es in Übereinstimmung mit Gottes Willen, mit Gebet verbunden gesagt wird, dann kann der Herr das auch, solchen Segen umsetzen. Aber wir können nicht zum Segen sein für andere, wenn wir selber nicht Gottes Wort glauben. Und die Pointe in Lukas 1 ist dann die nächste Geschichte geht um Maria. Und der gleiche Engel, Gabriel, geht also nach Nazareth. Eine Erscheinung in Jerusalem, im Tempel und dann in Nazareth. Und dort erscheint er einer verlobten jungen Frau. Und man muss wissen, damals im Judentum war es üblich, dass Mädchen sich so mit 12 bis 14 verlobten und dann heirateten. Und Männer üblicherweise Verlobung mit 16, heiraten mit 18. Jetzt muss man das natürlich nicht übertragen auf unsere heutige Zeit, wo die Ausbildungszeiten auch viel länger sind und die ganze Entwicklung verläuft anders. Damals kannte man auch das Phänomen vom Teenager nicht. Im Prinzip ist das Teenager-Problem eine ganz eigenartige Sache, die mit unserer Gesellschaftsform zusammenhängt. Und dieser Ausdruck Teenager wurde geprägt im Blick auf eine Zeit, so von 13 bis 19, wo man sagt, die sind nicht erwachsen, aber sie sind auch keine Kinder mehr. Und das hat natürlich etwas Gefährliches an sich. Das heißt also, man kann so dumm tun wie ein Kind und dann doch Vorrechte genießen wie Erwachsene. Das ist problematisch, ja? Aber dadurch, dass eben auch früher geheiratet wurde, wurden auch all die Entwicklungsprobleme im Zusammenhang mit Sexualität, wurden auch eben dadurch quasi beseitigt. Ja, aber ich will das nur sagen, man muss sich nicht vorstellen, unter Maria, unter normalen Umständen eine 25-jährige, schon recht gereifte junge Frau, sondern wir würden sagen, ein Mädchen. Ein junges, heiratsfähiges Mädchen. Und der Engel sagt, du wirst die Mutter werden des Messias. Noch viel mehr, nicht nur Vater von dem Vorläufer, sondern die Mutter des Messias. Und sie sagt sich, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich bin ja gar noch nicht verheiratet, wie soll das gehen? Und der Engel sagt, es wird so sein. Die Kraft des Heiligen Geistes wird über dich kommen. Und bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und sie glaubt es. Diese junge Frau glaubt Gottes Wort. Der alte, bewährte Priester, ein treuer Mann, glaubt nicht und wird stumm. Hier sehen wir nochmals die segnenden Priester. Aber eben Zacharias konnte gar nicht den Segen aussprechen. Er blieb stumm. Ich habe gesagt, nachts haben die Priester und auch Zacharias in diesem Haus geschlafen, im Haus des Feuerherds. Sieht man, diese Häuser da rund um den, auf den Seiten des inneren Vorhofs, die sind spiegelbildlich gebaut. Sieht man, dieses Gebäude hier entspricht dem Gebäude da mit der Quaderhalle und dem Wassertor. Und dieses Haus hier ist das Haus des Feuerherds und gleich daneben dieses Tor, das ist das Tor des Feuerherds oder auch das Tor Jekonia, weil in der Entsprechung beim Salomo-Tempel ist König Jekonia durch dieses Tor geflohen vor den Babyloniern. Wenn man in dieses Haus des Feuerherds hineinkam, dann gab es in den Ecken, in drei Ecken, einen Raum. Und zwar, in einem Raum waren die Lämmer für das Morgenbrandopfer und das Abendbrandopfer waren dort untergebracht. In einer weiteren Kammer waren die unreinen Steine des Altars aus der Zeit des 2. Jahrhunderts vor Christus, in der Makkabäerzeit, als Antiochus Epiphanes den Tempel verunreinigt hatte durch das Schlachten eines Schweines. Und das Aufstellen eines Götzenbildes, so wie später einmal der Antichrist. Und dann hat man sich, als die Syrer dann durch die Makkabäer hinausgeworfen worden waren und man den Tempel wieder neu weihen wollte, hat man sich gefragt, was machen wir mit diesen Altarsteinen? Und dann hat man sie einfach deponiert da im Tempel und der Altar wurde neu aufgebaut. Und die waren also da untergebracht und in einer weiteren Ecke gab es eine Treppe, die führte in ein Untergeschoss und dort gab es eine Feuerstelle. Darum heißt das das Haus des Feuerherds. Mit einem Ritualbad, wo Priester sich baden konnten und an diesem Feuer das Feuer gewährte, dass sie eben nicht froren. Hier sieht man dieses Haus nochmals. Ich habe also erklärt, die Kammer der Lämmer, die Kammer der verunreinigten Altarsteine, die Treppe zur Feuerstelle und viertens gab es noch die Kammer der Schaubrothersteller. Also eine Kammer speziell für die Herstellung der Schaubrote im Heiligtum. Und im Mittelbereich, der ganz groß war, da haben die Priester geschlafen. Das ist gewissermaßen die Wohnung gewesen im Tempel, denn der Herr Jesus nennt in Johannes 2 das Haus meines Vaters. Das ist ein Vorgeschmack auf die Hoffnung der Christen. Im Himmel gibt es einen himmlischen Tempel, sagt uns Offenbarung 11, Vers 19. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 14, am Vorabend der Kreuzigung, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und er sagt, er gehe hin, um eine Stätte zu bereiten, dann kommt er wieder und wird uns zu sich nehmen, auf das, wo er ist, auch wir seien. Das ist also ein Vorgeschmack für die Christen auf den himmlischen Tempel. Dort werden wir zu Hause sein, in der Ewigkeit. Also, nur für die Ruhe. Es gibt dann sehr viel Aktivität, es wird nie langweilig werden. Hier der heutige Tempelplatz und ich habe den Platz genau eingezeichnet, wo das Haus des Feuerherds war. Also wir wissen ganz genau auf dem Tempelplatz, wo welches Gebäude genau stand. Das ist alles archäologisch heute im Detail rekonstruiert worden. Hier sehen wir nochmals dieses Haus des Feuerherds. Übrigens ist das ganz nahe von diesem Tor, ganz im Norden des Tempels. Das war das Schaftor. Und der Jesus nimmt darauf Bezug in Johannes 10, indem er sagt, ich bin die Tür der Schafe. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Durch dieses Nordtor wurden jeweils die Opfertiere auf den Tempelplatz gebracht. Und darum sieht man hier, ich habe ein kleines Problem. So, hier sieht man diese Umzäunungen mit den Opfertieren auf dem Nordteil des Vorhofs der Heiden. Jetzt erkläre ich gerade noch die anderen Gebäude. Also ich habe gesagt, dieses Tor ist das Tor des Feuerherds oder das Tor Jekonia. Aber dann haben wir hier eine Kammer, die nannte man die Spülhalle. Nicht wahr? 3. Mose 1 sagt, dass die Opferteile des Brandopfers, die müssen mit Wasser gewaschen werden. Und darum war da die Spülhalle, um die Teile des Brandopfers jeweils zu waschen. Und dann das nächste Tor, das war das Opfertor oder man nannte es auch das Tor der Frauen. Wenn Frauen ein Opfer brachten, wo man die Hände aufstützen musste, dann mussten sie da hinein und durften auch in den innersten Vorhof gehen. Und zwar bis zum Altar, was normalerweise Männer nicht durften, nur wenn sie ein Opfer brachten. Sie durften zwar im vordersten Teil des Vorhofs stehen, auf einem kurzen Abschnitt, dem Israel-Vorhof, aber in den Priestervorhof, eine weitere Abteilung im innersten Vorhof, da durften sie nicht hin zum Altar. Aber Frauen schon, wenn sie ein Opfer brachten. Und Männer auch, wenn sie ein Opfer brachten. Und dann diese Kammer, das ist die Parva-Halle, nach dem Namen Parva des Erbauers, so genannt. Und darin gab es die Salzkammer. Ich war 3. Mose 2 sagt, dass alle Schlachtopfer gesalzen werden müssen. Und der Herr Jesus nimmt darauf Bezug, auch auf die geistliche Bedeutung davon in Markus 9. Und da war eben dieses Salz. Und da auf dem Dach gab es ein Ritualbad für den hohen Priester. Am Yom Kippur hat er da sein spezielles Ritualbad. Und schließlich dieses Tor da, ganz im Osten, das ist das Funkentor, weil es ganz nahe vom Altar war, dem Feuer. Oder man nannte es auch das Musiktor oder Liedertor, denn die Musiker, die gingen durch dieses Tor hinein zu dem Podium im inneren Vorhof, gab beim Altar, wo sie an normalen Tagen die Psalmen aufführten und die gesungenen Texte des Alten Testaments. Nun, Johannes wurde geboren, die Prophetie hat sich erfüllt und am 8. Tag musste er nach 3. Mose 12 beschnitten werden. Und Johannes Vater, Zacharias, konnte ja nicht sagen, dass die Absicht, ihn Zacharias zu nennen, falsch war. Er hatte ganz klar von Gott die Vorgabe, dieser Sohn soll Johannes heißen. Der Ewige ist gnädig. Und darum schreibt er auf ein Wachstäfelchen den richtigen Namen und an diesem Tag wird Zacharias Zunge gelöst und er kann wieder lobpreisen. Ganz interessant, wenn man diesen Lobpreis liest in Kapitel 1, Vers 68, da nimmt er in diesem Gebet Bezug auf seinen eigenen Namen Zacharias. Das heißt, der Herr gedenkt. auf den Namen seiner Frau Elisabeth, der Herr ist Eidschwur, also der ganz getreu, der sich an sein Wort hält, und auf den Namen Johannes, der Herr ist gnädig. 1, Vers 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er besucht und Erlösung geschafft hat seinem Volk und uns ein Horn des Heils aufgerichtet hat in dem Haus Davids, seines Knechtes. Gleich wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu vollbringen. Eine Anspielung auf Johannes, der Herr ist gnädig. Um Barmherzigkeit zu vollbringen an unseren Vätern und seines Bundes zu gedenken. Anspielung an Zacharias, der Herr gedenkt. Um seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, geschworen hat. Elisabeth, mein Gott ist Eidschwur. Um uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen, in Frömmigkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und dann spricht er seinen kleinen Sohn an, seinen achttägigen Sohn. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit. Nochmals eine Anspielung auf den Namen Johannes. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten setzen, um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Da spricht er prophetisch von der Geburt des Messias und sagt, dass der Aufgang aus der Höhe uns besucht hat. Gott kommt auf Besuch. Nun, ab Lukas 1, Vers 26 wird berichtet, wie alles ging im Zusammenhang mit Maria und der Empfängnis des Messias. Ich lese in Vers 24, nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und sie verbarg sich 5 Monate. Jetzt können wir das also so rechnen. Es war, wie ich behauptet habe, bisher nicht belegt, astronomisch Mai 2 vor Christus. Zacharias geht nach Hause und darauf wird seine Frau Elisabeth schwanger. Und sie bewirkt sich 5 Monate, aber, jetzt ganz wichtig, Vers 26, im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth. Zu einer Jungfrau, die einem Mann verlobt war mit Namen Josef aus dem Haus Davids. Also, die Ankündigung des Messias geschieht 6 Monate später. Und da kommen wir auf November, astronomisch 2 vor Christus. Zu einer Jungfrau, die einem Mann verlobt war mit Namen Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Der Ewige rettet. Nun, die Chronologie ist also diese. Mai, 2 vor Christus, Elisabeth wird schwanger. November, 2 vor Christus, Maria wird schwanger. Februar, 1 vor Christus, Johannes wird geboren. Und am 8. Tag beschnitten. Und dann kommen wir für die Geburt Christi auf etwa August. Also, Johannes wird geboren, Februar 1 vor Christus, astronomisch, und die Geburt Jesu, August 1 vor Christus, ungefähr. Aber jedenfalls nicht Dezember, Das ist eine Erfindung. Das muss man einfach wissen und macht gar kein Problem draus. Wir haben unseren Kindern so als Erziehungsweise, wie wir das gemacht haben, wir haben unseren Kindern erklärt, wir feiern eigentlich jeden Tag Weihnachten. Ja, weil jeder Tag ist ein Grund, um Gott zu danken, dass er uns besucht hat. Der Aufgang aus der Höhe. Und darum, wir machen keine Ausnahme, wenn es 24. oder 25. Dezember ist. Das ist voll im Jahresdurchgang drin. Ja, kein Problem. Und in unserer Gesellschaft ist man ganz stark fixiert auf diese Tage. Und das ist natürlich für uns eine Chance, weil die Menschen dann auch ganz besonders angesprochen werden können auf dieses Thema. Und wir haben auch nie einen Tannenbaum gehabt. Das tut aber nichts zur Sache, denn die Feier hängt ja nicht an dem Tannenbaum. Aber der wahre Termin muss also gewesen sein um August herum. Und das passt eben auch mit den Hirten auf dem Feld. Im Dezember ist es zu kalt in Bethlehem, um draußen in der Nacht als Hirte zu übernachten. Aber mit August, kein Problem, das ist die gute Zeit. Und bevor wir in die Pause gehen, noch Micha 5, Vers 2, die Prophetie aus dem 8. Jahrhundert vor Christus in Bezug auf die Geburt des Messias. Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Wir fahren weiter. Und zwar geht es jetzt um die Geburt in Bethlehem. Jetzt ist der Ton da. Danke. Wir fahren jetzt weiter mit der Geburt in Bethlehem. Lukas 2, Abvers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Vers 3. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in Davids Stadt, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, welche schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Lukas beschreibt uns hier die Erfüllung der Prophetie aus Micha 5, wo im 8. Jahrhundert vorausgesagt wurde, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Diese Prophetie wurde im Judentum verstanden. In jeder Rabbinerbibel, man nennt die Mikraot Gedolot in mehreren Bänden, da findet man mit großen Buchstaben den hebräischen Text, daneben die aramäische Übersetzung und dann die mittelalterlichen wichtigsten Kommentare. Und die zweitgrößten Buchstaben werden verwendet für die aramäische Übersetzung. Und jetzt schlagt man auf in Mikraot Gedolot, Micha 5, und dann die zweitgrößten Buchstaben, die aramäische Übersetzung, der Targum Jonathan ben Uziel zu den Propheten. Und dort ist erklärend eingefügt, und du Bethlehem, Ephrata, aus dir soll der Messias hervorkommen. Das Wort Meschicha, Messias, ist dort eingefügt. Ein klarer Beweis, dass man verstanden hat, der Messias muss in Bethlehem geboren werden. Übrigens, all diese etwa 50 falschen Messiasse, die ab den 40er Jahren des ersten Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert im Judentum aufgetreten sind. Der letzte war Rabbi Menachem Mendel Schneerson aus New York. Die sind alle nicht in Bethlehem geboren worden. Und heute ist Bethlehem auf der anderen Seite des Checkpoints, von großen Mauern abgetrennt, um ein Nazi-Wort zu verwenden. Bethlehem ist judenrein. Wie sollte der Messias von Orthodoxen erwartet in der Zukunft noch kommen und in Bethlehem geboren werden? Auf der anderen Seite des Checkpoints. Das ist ein Problem. Nein, es ist kein Problem, denn der Messias ist schon längst gekommen. Und er wurde in Bethlehem geboren. Und Lukas hat das so aufgeschrieben. Heute gibt es Leute, die denken, sie müssen alles in Frage stellen außer ihrem eigenen Wissen. Und die haben gesagt, nein, wir denken, die Geburt war in Nazareth. Einfach so. 2000 Jahre später kommen die und sagen, es war in Nazareth. Aber Leute aus dem ersten Jahrhundert wie Matthäus und Lukas, die haben veröffentlicht und geschrieben, es war in Bethlehem. Und jetzt muss man wissen, veröffentlichen ist im Prinzip für Betrüger eine gefährliche Sache. Weil dann die Öffentlichkeit überprüfen kann. Und Lukas und Matthäus wurden nachweislich zur Zeit geschrieben, als eben noch Augenzeugen da waren. Hätte das nicht gestimmt, hätte man das sofort verwendet, um das aufkommende Christentum zu vernichten. Indem man hätte beweisen können, schaut mal, die verbreiten unwahre Dinge, die Geburt sei in Bethlehem gewesen, dabei, wir wissen, es war in Nazareth. Nein, solche Angriffe auf das frühe Christentum im ersten Jahrhundert gab es nicht. Sondern zur Hauptsache war es eine physische Verfolgung der ersten Christen, und das waren die allerersten waren Juden, weil die Argumente nicht da waren, hat man körperlich verfolgt. Also, das sind Sachen, die stehen so historisch fest. Lukas war Arzt, das erfahren wir aus Kolosser 4, Vers 14, und er war ein unübertroffener Geschichtsschreiber. Schon in Lukas 1, 1 bis 4 beschreibt er, wie er vorgegangen ist bei der Abfassung des Lukas-Evangeliums, dass er sorgfältig den Augenzeugen nachgegangen ist und ihre genauen Berichte übernommen hatte. William Ramsay war ein Forscher im 19. Jahrhundert, der von der liberalen Theologie geprägt damals archäologische Forschungen machte, besonders in dem Gebiet der heutigen Türkei. Und da hat er besonders untersucht, was Lukas in seinem zweiten Buch, die Apostelgeschichte, schreibt über die Reisen des Apostels Paulus. Und er kam schließlich zum Schluss. Das ist so präzise beschrieben. Ich war zum Beispiel die verschiedenen Ämter im Römischen Reich, die waren sehr kompliziert. Die waren nicht in jeder Stadt genau gleich. Aber er hat festgestellt, Lukas erwähnt immer die richtigen Namen bei der richtigen Stadt. Und so hat er eine ganze Fülle von Material gesammelt und gesehen, es stimmt bis in kleine Details. Also solche Details, die manche sagen würden, auf die kommt es gar nicht drauf an, wichtig ist die Botschaft. Aber wenn sogar das, was viele als nebensächlich betrachten, korrekt ist, zeigt das, wie genau Lukas berichtet hat. Und schließlich kommt William Ramsay zu seinem reifen Urteil und hat geschrieben, die Geschichtsdarstellung des Lukas ist, was ihre Vertrauenswürdigkeit anbetrifft, unübertroffen. Und an einer anderen Stelle, Lukas ist ein Historiker ersten Ranges. Das ist das Urteil aufgrund einfach wissenschaftlicher Forschung. Nun kommt aber dazu, die Genauigkeit der Lukas-Berichte konnte bis in kleinste Details noch weiter überprüft werden. Also nach William Ramsay ging die Forschung eben noch weiter und als richtig befunden werden. Und da verweise ich speziell auf das Werk von Colin Hamer, The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History. Tübingen, 1989. Es ist langatmig, staubtrocken geschrieben, aber eine Fundgrube, um zu zeigen, wie präzise die Apostelgeschichte ist. Und wenn natürlich das zweite Buch von Lukas die Apostelgeschichte so genau ist, dann können wir sicher sein, dass sein erstes Buch auch so sorgfältig geschrieben worden ist. Und Lukas seinerseits bestätigt Matthäus, Markus und Johannes, die ja parallel geschrieben haben und von ihm in der Präzision bestätigt und unterstützt werden. Nun haben wir gelesen, es gab da eine Verordnung vom Kaiser Augustus, den Erdkreis einzuschreiben. Es gab Steuereintreibungen unter Kaiser Augustus, der übrigens von 27 vor Christus bis 14 nach Christus regiert hat. Ja, die erste war 9-8 vor Christus, die andere 7-6 vor Christus und eine weitere 13-14 nach Christus. Wann hat die Geburt Jesu stattgefunden? Wann hat Weihnachten stattgefunden? Übrigens, es gibt manche Leute, die ärgern sich an dem Wort Weihnachten. Ja, wir müssen noch ein bisschen untersuchen, was das Wort bedeutet. Da steckt das Wort Nacht drin und Weihe. Jesus Christus wurde nicht am Tag geboren, sondern nachts. Warum? Weil Gott damit zeigen wollte, in unsere dunkle, von der Sünde finster gemachte Welt kam er hinein als der Aufgang aus der Höhe, der uns besucht hat. Lukas 1. Sein Licht schien in die Dunkelheit. Weihen heißt auf Deutsch hingeben, reservieren, heiligen. Also Weihnachten meint eine ganz einzigartige Nacht, nämlich die Nacht, in der der Messias geboren worden ist und in diese Welt gekommen ist. Das bedeutet Weihnachten. Das hat nichts zu tun mit Tannenbaum, hat nichts zu tun mit Kaiser Konstantin und mit Tammuzkult und so weiter und was da alles getobt wird, sobald man über Weihnachten spricht. Nein, es geht darum, der Messias ist in diese Welt gekommen. Und das ist geschehen an einem ganz bestimmten Tag, nicht im Dezember, sondern Größenordnung August. Und das ist es. Aber das ist ja ganz gewaltig. Aber jetzt frage, in welchem Jahr? Nun, am 5. Februar 2 vor Christus wurde Kaiser Augustus ausgerufen als Pater Patriae vom Senat in Rom, Vater des Vaterlandes. Das war das 25 Jahre Jubiläum. Und da musste jeder im Römischen Reich einen Treueeid ablegen. Es heißt hier, das Wort ging aus, die Verordnung, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Übrigens für all die, ich spreche jetzt speziell die auf dem Livestream an und die im Internet herumsurfen, das ist eine Enttäuschung für alle flache Erde-Anhänger. Das Wort Erdkreis klingt so nach Kreis der Erde im Deutschen, aber auf Griechisch steht Oikumene und das heißt einfach der bewohnte Teil der Erde. Oikumene bezeichnet einfach das bewohnte, von Menschen bewohnte Festland. Aber dieser Ausdruck wurde ein Fachbegriff speziell für das Römische Reich. Und wenn es hier heißt, Kaiser Augustus liest den Erdkreis, die Oikumene einschreiben, dann hat er nicht die Indianer in Südamerika und Mittelamerika und Nordamerika eingeschrieben. Ja? Nein, er hat die Menschen im Römischen Reich einschreiben lassen. Aber wie konnte man eben kontrollieren, dass jemand einen Treueeid auf den Kaiser abgelegt hatte? Man musste die in Listen erfassen. Und genau das wird hier gesagt, die Einschreibung selbst geschah. Und nun, das griechische Wort Einschreibung ist hier Apographe. Das ist nicht Apotimesis. Apotimesis wäre der Fachausdruck im Griechischen für eine Steuerliste. Das steht hier nicht. Sondern der allgemeine Ausdruck für eine Liste. Und das würde natürlich gut passen, falls eben diese Einschreibung nicht eine Steuereinschreibung war, sondern eben die Liste mit dem Treueeid. Aber damals haben sich übrigens viele Pharisäer oder die Pharisäer überhaupt geweigert, da eben sich eintragen zu lassen, weil sie eben sich nicht Rom unterstellen wollten. Das war ein richtiger Kampf, wie Josephus Flavius berichtet. Aber eben das wurde gefordert. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Viele bekannte Autoren der Antike sagen uns in ihrer Überlieferung, dass Jesus Christus 2 vor Christus geboren worden ist. Also historisch 2 vor Christus. Das wäre astronomisch 1 vor Christus. Das heißt gerade vor dem Nullpunkt, ja? Clemens von Alexandria, 150 bis 215 nach Christus. Julius Africanus, 160 bis 240. Tertullian, 160 bis 220. Hippolytus, 170 bis 236. Origenes, 185 bis 254. Eusebius, 236 bis 330. Hieronymus, 345 bis 420. Und auch Chrysostomus. Oder Chrysostomus, 374 bis 407 nach Christus. Natürlich schreiben die nicht in ihren Schriften 2 vor Christus. In der Antike war es zum Beispiel sehr üblich, die Jahrzahlen anzugeben mit der Gründung, ab der Gründung der Stadt Rom. Ja, zum Beispiel die Briefe von Cicero, die sind datiert mit ab urbe condita, ab Gründung der Roms. Und das ist mir noch geblieben vom Lateinunterricht damals auf dem Gymnasium. Nach so vielen Jahren noch. Unser Lateinlehrer, ein würdiger alter Mann, der übrigens mal im Knast gesessen hat, weil er mit den Nazis nicht einverstanden war, der hat uns beigebracht. 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Und so weiß man das eben immer noch, nach Jahren. Also etwas originell sagen, einmal und dann bleibt es fürs ganze Leben. Ja, aber umgerechnet gibt es 2 vor Christus, astronomisch 1 vor Christus. Interessant. Also müssen wir dem nachgehen, dieses Jahr, in dem Kaiser Augustus das Jubiläum hatte, als Vater des Vaterlandes. Und damit kommen wir eben auf August vor dem Nullpunkt. Jetzt sehen wir auch, dieser Mönch im frühen Mittelalter, der diese Zeitrechnung eingeführt hat nach Christus und vor Christus, der hat sich nicht um 7 Jahre geirrt, sondern der hat wirklich gut gearbeitet. Fantastisch! Also wir leben wirklich 2018. Und natürlich niemand behauptet, dass eben im Übergang Ende Dezember zu 1. Januar die Geburt war. Das wäre der exakte Nullpunkt in unserer Zeitrechnung, aber eben gerade vor dem Nullpunkt. Unsere Zeitrechnung könnte nicht besser sein, als sie ist. Hier sind wir in Bethlehem, bei der Geburtskirche. Nun, die Geschichte ist diese. Um 135 nach Christus, nachdem Kaiser Hadrian den zweiten jüdischen Aufstand brutal niedergeschlagen hatte, mit mehr als 1 Million Toten unter dem jüdischen Volk, da hat er versucht, die Juden und auch die messiasgläubigen Juden zu ärgern, wie er nur konnte. Auf dem Tempelplatz, da wo das Allerheiligste war, der Fels, da hat er einen Jupitertempel hingebaut. Auf Bethesda, wo man geheilt werden konnte, nach Johannes 5, da hat er einen Esculap-Tempel gebaut, für den Gott der Medizin, in der griechischen Mythologie. Und auf Golgatha, auch ein Götzentempel. Und in Bethlehem, über dieser Hirtenhöhle, wo man damals noch wusste, dass da die Geburt Christi stattgefunden hatte, da baute er einen Adonis-Tempel. Das ist übrigens in der Mythologie der Gott, der stirbt und wieder aufersteht. Ja, übrigens, woher kommen diese Parallelen? Weil der Teufel natürlich alles kennt, auch schon, was Gott im Alten Testament über den Messias geoffenbart hat. Darum ahmt er alles nach und hat eben auch solche Götterkulte von einem Gott, der stirbt und wieder aufersteht, in den Religionen eingeführt. Und darum gibt es noch viel mehr solcher Parallelen. Das ist alles nur Imitation. Aber eben, so wurde dieser Ort geschändet. Doch später, 330 nach Christus, hat Kaiser Konstantin die Geburtskirche dorthin bauen lassen. Und wie man über diese Kirche denkt, das ist eine ganz andere Sache. Aber Tatsache ist, dass er sie an den historisch korrekten Ort bauen ließ. Im 6. Jahrhundert wurde diese Kirche dann neu erbaut durch Kaiser Justinian I. Innerhalb dieser riesigen Geburtskirche gibt es diese Hirtenhöhle, die auch völlig überbaut worden ist. Und das sieht dann so aus wie hier auf dem Bild. Ja, in Bethlehem gibt es ganz viele natürliche Höhlen. Die haben Hirten benutzt für ihre Schafe, eben als Hirtenhöhlen. Und üblich war es, davor aus Stein ein Haus hinzubauen. So war das Kombination von Stall als Haus und Höhle. Aber wir haben also allen Grund, archäologisch davon auszugehen, dass das der authentische Ort ist. Völlig unabhängig, was die Menschen daraus gemacht haben, an Götzendienst. Wir wissen auch genau, wo Golgatha war. Und das war wirklich dort, wo später die Mutter von Konstantin die Grabeskirche hingebaut hat. Da, wo früher Kaiser Konstantin einen Götzentempel zur Schändung hingebaut hatte. Und auch die Grabeskirche ist Götzendienst, natürlich. Aber der Ort ist authentisch. Offensichtlich hat Satan ein Interesse, biblische Orte und auch biblische Ereignisse zu schänden. Ja? Und da muss man eben nüchtern begegnen. Wir lehnen alles ab, was mit Götzendienst zu tun hat, aber wir haben etwas zu tun mit der Tatsache, dass da und da und da Gott in der Geschichte gehandelt hat. Und auch was Weihnachten anbetrifft, wir haben nichts zu tun mit irgendwelchen heidnischen Festen, aber für uns ist das eine wunderbare Sache, zu wissen, dass es diese Nacht, diese eine besondere Nacht, in der Gott als Mensch in diese Welt gekommen ist, eben gegeben hat. Darum geht es uns und um nichts anderes. Hier sieht man das Herodion, einen Berg, den König Herodes hat aufschütten lassen von Sklaven, künstlich, damit es aussieht wie ein Vulkan. Und da oben drin hat er einen Palast gebaut. Ganz in der Nähe von Bethlehem. Also der Kindermörder von Bethlehem hatte gerade bei Bethlehem einen fantastischen Palast. Hier sind wir auf Masada, auf diesem gigantischen Felsen am Südende des Toten Meeres. Auch da hatte Herodes einen Palast. Also dieser Herodes, der in der Bibel in Verbindung mit der Weihnachtsgeschichte eine so große Rolle spielte, hatte da seinen Palast. Hier sieht man sein Badehaus. Das ist es. Und bei den Ausgrabungen auf Masada waren viele Steinreihen dieses Badehauses, waren noch intakt da. Muss nur ein bisschen vom Schutt dann noch nachgeholfen werden, um das Haus wieder zu vollenden, wie hier auf dem Bild. Jetzt gehen wir hinein ins Badehaus. Ja. Da hat er sich gemütlich gemacht, dieser schreckliche Mann, der den Messias von Anfang an wieder aus der Welt schaffen wollte. Hier noch ein weiteres Bad. Er hatte Kaltbad, warmes Bad, alles hatte er da. Und hier nur ein kleiner Hinweis auf die Aufklärungszeit. So viele in unserer Gesellschaft sind stolz, dass unsere moderne Welt aufgebaut ist auf der Aufklärung. Aber was ist die Aufklärung? Ja, schauen Sie hier auf dieser Münze das Gesicht von Lessing. Gotthold Ephraim Lessing. Das ist der Dichter von Nathan der Weise. Und das war sehr aufklärerisch, er sagte mit diesem Theaterstück, man kann gar nicht wissen, was die Wahrheit ist und welche Religion richtig ist. Und dieser selbe Mann hat einmal gesagt, wir können auch nicht wissen, ob die Bibel wahr ist. Denn ein garstiger Graben trennt uns von den biblischen Ereignissen. Aber heute müssen wir sagen, lange nach Lessing und der Aufklärungszeit, es gibt keinen garstigen Graben. Ich war schon oft in Herodes Badehaus, in seinem Badzimmer. Ich war noch nie im Badzimmer von Monsieur Macron und schon gar nicht von Mr. Trump. Das wäre natürlich schon eine Ehre, ja, wenn vom amerikanischen Präsident eingeladen würde und dürfte die Hände waschen in seinem Badezimmer oder wenigstens da mal durchgehen und schauen, wie das so aussieht. Aber da war ich schon oft und habe auch viele Gruppen in dieses Badehaus gebracht, um einfach zu zeigen, es gibt keinen garstigen Graben. Wir kommen den biblischen Ereignissen auf die Quadratmeter genau heran. Der Herr Jesus wurde dann auch am 8. Tag nach der Geburt beschnitten, so wie die Tora das verlangt von jedem jüdischen Jungen. 3. Mose 12. Die Beschneidung war ja eigentlich ein Zeichen, das Gott Vater Abraham gegeben hatte, um ihm bewusst zu machen, dass wir Menschen eine verdorbene Natur haben. Es ist demütigend zu wissen, als Mann, wenn man Kinder zeugt, kann man nur Kinder zeugen, die Sünder sind. Und zwar wie der Vater selbst. Und das ist manchmal auch sehr schmerzhaft, wenn man dann seine eigenen Schwierigkeiten bei den Kindern wieder sieht. Ja, das ist sehr demütigend. Und darum hat Gott den Beschneidungsbund eingeführt, diese Verletzung, es muss Blut fließen bei der Beschneidung, erinnert daran, dass unsere Natur Gottes Gericht verdient hat. Und nun ist das Erstaunliche, der Herr Jesus ließ sich beschneiden, obwohl er als der Vollkommen in diese Welt kam. 2. Korinther 5, Vers 20, 21 sagt, der keine Sünde kannte. Und 1. Petrus 2 sagt, der keine Sünde tat. Und 1. Johannes 3 sagt, Sünde ist nicht in ihm. Er hatte keine sündige Natur in sich wie wir. Und trotzdem ließ er sich beschneiden. Warum? Römer 15 sagt, dass er ein Diener der Beschneidung geworden ist. Er ist in diese Welt gekommen, wurde unter Gesetz geboren, sagt Galater 4. Als die Zeit erfüllt war, genau nach dem Zeitplan Gottes. Er kam, wurde geboren unter Gesetz, hat das Gesetz in seinem Leben erfüllt, um die, die unter Gesetz waren, von dem Gesetz loszukaufen. Übrigens nicht nur vom Fluch des Gesetzes, das sagt Galater 3, aber Galater 4 sagt, sie von dem Gesetz frei zu kaufen. Und darum hat er alles an dem allen teilgenommen. Und Maria war durch die Geburt unrein. Das wird auch gelehrt in 3. Mose 12. Und zwar ging die Verunreinigung länger als bei einer normalen Periode. Bei einer Periode ist man als Frau nach dem Gesetz 7 Tage unrein und danach muss man sich dann auch reinigen durch ein Ritualbad. Aber bei der Geburt war man 7 Tage unrein als Frau plus 33 Tage. Bei einem Jungen, beim Mädchen doppelt. Das ist so erklärbar, dass der Sündenfall ausgelöst wurde durch die Frau. Aber der Mann, das war noch schlimmer. Die Frau wurde nämlich nach 1. Timotheus 2 verführt. Aber der Mann hat es ganz bewusst gemacht, den Bruch. Aber initiiert von seiner Frau. Und darum, der Mann muss beschnitten werden, nach 3. Mose 12. Die Frau nicht. Es gibt keine Frauenbeschneidung in der Bibel. Das ist ein Gräuel. Aber die Jungs müssen beschnitten werden. Aber eben die Mutter war nach der Geburt unrein. Und Maria musste sich reinigen lassen. Nach 40 Tagen wurde sie rein und durfte in den Tempel gehen, um ein Opfer zusätzlich zu ihrer Reinigung darzubringen. Das heißt also, etwas mehr als einen Monat nach der Geburt in Bethlehem gingen die Eltern, Maria und Josef, mit dem Kind nach Jerusalem zum Tempel. Eine kleine Reise von 12 Kilometern. Und diese zwei Orte auf dem Tempelplatz heute spielen jetzt eine ganz große Rolle. Dieser erste Pfeil hier, da stand Maria und wartete, bis das Taubenopfer für sie vollendet war. Und die Eltern haben das gerade als Gelegenheit genommen, um das erstgeborene Kind musste dem Herrn dargebracht werden nach der Geburt und man musste 5 Silberstücke dem Stamm Levi bezahlen. Gott hatte nämlich ursprünglich vorgesehen, dass die erstgeborenen Priester sein sollten. Aber in der Sache mit dem goldenen Kalb hat der Stamm Levi sich treu auf die Seite Gottes gestellt, gegen den Götzendienst. Und darum hat Gott gesagt, der Stamm Levi soll anstatt der Erstgeborenen aus allen Stämmen, soll die Würde des Priestertums bekommen. Und darum müssen alle Erstgeborenen aus den anderen Stämmen, müssen eben dem Herrn dargebracht werden und mit 5 Silberstücken ausgelöst werden, die dem Stamm Levi als Lohn gegeben werden. Das war nicht vorgeschrieben, wann genau nach der Geburt die Darbringung stattfinden sollte, aber weil sie schon in Jerusalem waren, war das die Gelegenheit, das auch gerade mit dem Opfer für Maria darzubringen. Nun, das Taubenopfer, das brachte ein Priester auf dem Altar im inneren Vorhof dar. Und Maria durfte das nicht darbringen, weil das nicht ein Opfer war, wo man Hände aufstützen musste. Das gilt nur bei Schafen, Ziegen und Rindern. Und deshalb musste sie im Frauenvorhof da beim Nikanor-Tor auf der Treppe warten, bis ein Priester das Taubenopfer dargebracht hatte und der dann wieder rauskam und sagte, es ist vollendet. Und dann durfte sie wieder gehen. Und zwar lesen wir jetzt in Lukas 2, Vers 22. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses erfüllt waren, das wird hier gesagt, gerade nach der Beschreibung der Beschneidung in Vers 21, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Gleich wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alles Männliche, das die Mutter bricht, soll dem Herrn heilig heißen. Das ist ein Zitat aus 2. Mose 13, Vers 2. Und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist. Ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. In 3. Mose 12 wird gesagt, eigentlich sollte sie ein Lamm darbringen. Aber wenn man zu arm war, um ein Lamm kaufen zu können für das Opfer, durfte man auch auf Tauben ausweichen. Und jetzt wissen wir, Maria und Josef waren damals, nach 40 Tagen nach der Geburt, immer noch so arm, dass sie sich kein Lamm vermochten. Damit ist klar, die Magier aus dem Morgenland, die später Gold, Weihrauch, teure Weihrauch und teure Myrrhe bringen sollten, die waren noch nicht angekommen. Ja, natürlich. Die Reise von Persien nach Israel dauerte damals ungefähr 3 Monate. Die waren noch unterwegs. Das kam erst später. Und so sehen wir die ganze Vorstellung von Weihnachten. Das muss man alles ein bisschen eben biblisch wieder durchleuchten, auch was die zeitlichen Ausdehnungen anbetrifft. Aber das gehört alles zusammen. Natürlich, das Kommen der Magier nach Matthäus 2, das gehört auch dazu. Aber ist einfach noch später. Das ist nicht an einem Datum zu sehen. Ja, aber wichtig ist, sie musste also 2 Tauben darbringen, ein Sündopfer für sich und ein Brandopfer. Ein Sündopfer für Maria? Ja. Die Lehre der unbefleckten Empfängnis ist eine Irrlehre. Ist nicht biblisch. Und die unbefleckte Empfängnis in der katholischen Lehre bedeutet, Maria sei sündlos gewesen, ohne sündige Natur in sich, wie wir alle Menschen eine sündige Natur in uns haben. nach der Lehre der Bibel, Römer 5, Vers 12 und folgende. Da wird behauptet, bei Maria sei das nicht so gewesen. Sie hätte als völlig unbefleckte, sündlose Person den Messias geboren. Aber das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel lehrt, dass der Messias, der Sohn Gottes, vollkommen sündlos war. Sie nicht. Sie musste nach der Geburt für sich ein Opfer bringen, nicht für das Kind. Sie musste sich im Ritualbad reinigen. Für sich, nicht für das Kind. Und so musste sie also hier warten. Hätte sie das Geld gehabt für ein Lamm, dann wäre sie auf der Nordseite durch dieses Tor eingegangen. Ich habe das schon erklärt, das Opfertor oder Frauentor, wie es genannt wird, das war für Frauen da, die ein Opfer mit Handaufstützung brachten. Aber sie ging nicht hinein in den innersten Vorhof, sondern sie war im Frauenvorhof, da vor dem prächtigsten aller Tempeltore, dem gewaltigen Nikanor-Tor, da oben auf diesen 15 halbkreisförmigen Treppen. Ein Blick auf den Tempelplatz heute. Wir wissen ganz genau, wo Maria stand. Da, bei dieser Treppe, die heute von Osten her auf die Muslimplattform hinaufführt, da stand Maria und wartete auf die Verkündigung des vollendeten Taubenopfers. Also der beiden Tauben, die dargebracht wurden. Zwei Tauben oder zwei junge Tauben, man hat es im Judentum so verstanden, junge Tauben sind Tauben, deren Flügel noch nicht Goldglanz enthielt. Das waren junge Tauben, und wenn sie älter wären, älter wurden und der Goldglanz kam, dann wurden sie Tauben genannt, Tor. Also es war möglich, eine ältere Taube oder junge Tauben zu nehmen. Ein paar verschiedene Ansichten, wo sie stand. Da im Frauenvorhof. Übrigens diese 15 halbkreisförmigen Treppen, die hatten die Funktion für den Chor und das Orchester der Priester und Leviten quasi als Plattform zu dienen. Es gab 15 halbkreisförmige Treppen entsprechend den 15 Stufenliedern, Psalm 120 bis 134. Und an den großen Festen wie Passa, Pfingsten und Laubhütten war der Priesterchor da auf den Treppen. Sonst normalerweise sang er im inneren Vorhof auf dem schon erwähnten Podium beim Altar. Da sieht man den Chor. Nun, wie gesagt, es war Gelegenheit, um gleich noch den Erstgeborenen darzubringen. Und darum gingen Maria und Josef zu diesem Tor auf der Südseite. Und jetzt lese ich aus Lukas 2, Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und es war ihm von dem Heiligen Geist ein göttlicher Ausspruch geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn, das heißt den Messias des Herrn, gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um betreff seine nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm er es auf seine Arme. Hier steht, sie brachten es herein. Wo herein? Hier, in das Tor der Erstgeborenen. Da gingen sie hinein. Man durfte irgendeinen Priester frei wählen, der das durchführen sollte. Und das wird noch heute praktiziert im orthodoxen Judentum. Zum Beispiel in Amerika ist das üblich. Man kann irgendeinen Mr. Cohen zum Beispiel wählen. Cohen heißt auf Hebräisch Priester. Das sind Familien, die wissen, dass sie in ihrer Abstammung auf Aaron zurückgehen. Da können sie ihn wählen und sie müssen ihm dann $5 geben. Aber die alten Dollars, die noch aus Silber waren. Ja, also 5 Silberdollar. Und dann nimmt dieser, sagen wir, Mr. Cohen oder Mr. Levin, wenn er weiß, oder Levi, wenn er weiß, dass er auch aus der, nicht nur aus dem Stamm Levi, sondern aus der priesterlichen Linie ist, nimmt das Kind auf die Arme. Das ist genau hier, wie Simeon. Offensichtlich war also Simeon, der Gerechte, ein Priester. Und er kam durch den Heiligen Geist geleitet genau zu dem Zeitpunkt hinein in den Tempel und nahm das Kind in die Arme. Das ist eindrücklich. Also wir können auch das auf dem Tempelplatz ganz genau lokalisieren. Wenn Sie das nächste Mal mitkommen auf eine Israelreise, dann kann ich zeigen, wo das Tor der Erstgeborenen war. Ja? So genau, es gibt keinen garstigen Graben. Und jetzt wissen wir genau, was er gesagt hat. Lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässest du deinen Knecht nach deinem Worte in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Wunderbares Gebet, nicht wahr? Ihm ist klar, das ist der Messias. Wir werden gleich noch etwas hören von dem Hohen Rat, der von Herodes dann etwas später befragt werden sollte. Wo muss der Messias geboren werden? Als die Weisen dann eben nach Jerusalem kamen und fragten, wo ist der Messias, der als König der Juden geboren ist? Herodes kommt ganz durcheinander und fragt den Sanhedrin. Und die können ihm sagen, das muss Bethlehem sein, das steht in Micha 5 so. Aber die wussten gar nicht, dass in diesen Tagen der Messias bereits gekommen war. Und zwar sieht man jetzt, das ist das Tor der Erstgeborenen. Und dieses Haus ist das Tor für den Sanhedrin gewesen. Ich war in der Quaderhalle. So nahe. Und die haben es nicht gecheckt. Das ist schon tragisch. Aber dieser Mann, der wirklich bereit war, der wusste, wir sind jetzt in der Zeit des Messias. Und er kam auch vom Herrn geleitet zum richtigen Moment zu dieser Begegnung und konnte den Messias im Tempel, da, in diesem Tor, auf die Arme nehmen. Und Gott danken, jetzt kann ich sterben in Ruhe. Ich habe den Messias gesehen, jetzt kann ich gehen. Und er sagt, jetzt entlässest du mich, ja? Und das Wort entlassen auf Griechisch bedeutet auch sterben. Sterben ist ein Entlassen aus dieser Welt. Ja, wir lesen in Apostelgeschichte 13 so schön von König David. Paulus sagt, als er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte. Gott gibt uns eine ganz bestimmte Zeit in der Weltgeschichte, um für ihn da zu sein. Und wenn die vorbei ist, dann entlässt er uns von dieser Erde in die Herrlichkeit. Jetzt kann er ruhig entlassen werden. Der Höhepunkt des Lebens ist erreicht. Wieder ein alter Mann, der den Höhepunkt des Lebens erreicht in Lukas. Und weiter, und sein Vater und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Jetzt ist interessant, in diesem Darbringungsritual, das man eben auch heute noch durchführt, übrigens nur bei Kindern, die normal geboren worden sind, nicht bei Kaiserschnitt, wird es nicht gemacht. Und zwar, weil der Bibeltext sagt in 2. Mose 13, alles, was die Mutter bricht, also das Kind muss durch den Geburtskanal durchbrechen Und bei Kaiserschnitt wird das nicht gemacht. Das ist so ein Detail, wie das im Judentum gehandhabt wird. Aber was eben bis heute gehandhabt wird, dieser Priester segnet das Kind. Und hier steht, er segnete Vater, den Pflegevater und die Mutter, aber nicht das Kind. In Hebräer 7 lernen wir, ohne allen Widerspruch ist das so, dass der Geringere von dem Größeren gesegnet wird. Darum sagt der Hebräerbrief, Melchisedek konnte Abraham segnen und darum war er heilsgeschichtlich höher positioniert als Abraham. Und nun, Simeon wusste, ich bin unter dem Messias, ich darf ihn gar nicht segnen. Er könnte mich segnen, aber ich ihn nicht. Aber er wusste, Josef konnte er segnen und Maria konnte er segnen. Das heißt, heilsgeschichtlich stand Simeon höher als Maria. Ist doch der Hammer, oder? Es ist einfach so. Und weiter lesen wir in Lukas 2, Vers 36, und es war eine Prophetin Anna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamme Aser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt und hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die nicht von dem Tempel wich, in dem sie Nacht und Tag mit Fasten und Flehen diente. Und sie trat in derselben Stunde herzu, lobte den Herrn und redete von ihm zu allen, welche auf Erlösung warteten, zu Jerusalem. Die hat es auch mitbekommen, die Hanna. Die war aus den 10 Stämmen, aus dem Stamm Aser. Und die war also 7 Jahre verheiratet. Vielleicht war sie dann etwa 21. Das ist so eine Schätzung aus den Gebräuchen der Zeit heraus. Und dann eben war sie Witwe bis 84 und hat auf eine ganz besondere Weise gewartet auf das Kommen des Messias. Diese Frau ist interessant. Die hat nämlich den größten Teil des 1. Jahrhunderts vor Christus miterlebt. All dieses Durcheinander, als die Makkabäerbewegung, die Hasmonäerbewegung ganz als geistliche Bewegung völlig herunterkam. Und dann hat sie miterlebt, all diese Streitigkeiten, die es da gab, im Zusammenhang mit den Hasmonäern, die den Griff zur Krone gemacht haben, illegal, und zum Hohenpriesteramt. Die haben den ganzen Tempel durcheinander gebracht. Sie hat auch erlebt, wie die Römer einmarschiert sind unter Pompeius im Jahr 63, ein furchtbares Massaker in Jerusalem angerichtet haben. Sie hat das erlebt, wie Pompeius ins Allerheiligste hineinging, weil er sehen wollte, wie der Gott Israels aussieht. Die Römer haben immer behauptet, die Juden tun so geheimnisvoll, zeigen ihren Gott nie, aber sie verehren einen Gott mit Eselskopf. Und darum wollte er unbedingt ins Allerheiligste und da war ein leerer Raum. Die Bundeslade war ja nicht da im 2. Tempel. Das war ein Zeugnis. Der Gott Israels ist unsichtbar. Es war alles nur Lüge und Verleumdung der Heiden. Wäre damals noch die Bundeslade drin gewesen, hätten die Römer garantiert gesagt, die beten 2 Cherubim an. Über dem Sühnedeckel. Aber Gott hat das so geführt, in dem 2. Tempel durfte es keine Bundeslade mehr haben. Das war ein leerer Raum. Und das wird auch von Tacitus, einem römischen Geschichtsschreiber, überliefert, dieses Ereignis mit Pompeius. Und das wurde in der alten Welt publik gemacht. Das Allerheiligste war leer. Das hat alles Anna miterlebt. Und dann hat sie auch erlebt, wie schließlich die Römer diesen hinterhältigen Herodes zum König der Juden erhoben haben. Ab 37 vor Christus. Ein Edomiter, Edom, Esau, herrscht über Jakob. Das geht überhaupt nicht. Aber es war so. Weil das jüdische Volk so runterkam geistlich, hat Gott das alles erlaubt. Und in diese dunkle Zeit sollte der Messias geboren werden. Und diese Frau hat dieses Kommen so erwartet, und Tag und Nacht war sie im Tempel. Und auch die war rechtzeitig da, als die Eltern mit dem Kind, dem Messias im Tempel, da erschienen. Und ist ihm begegnet, entweder hier oder zum Beispiel im Frauenvorhof, wo auch immer. Aber sie hat es mitbekommen, der Messias ist da, und von da an hat sie allen weitererzählt, der Messias ist da. Allen, die auch schon eben damals bereit waren, auf den Messias zu warten. Schon eindrücklich, nicht wahr? Wie man das alles so wunderbar illustrieren kann. Matthäus 2, Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem, welche sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Das ging also noch einige Zeit, sagen wir etwa 3 Monate nach der Geburt. Dann kommen sie. Die haben den Stern gesehen. Die wussten offensichtlich aufgrund von 4. Mose 24, Vers 17, dort haben wir eine Prophetie von Bileam, dass, wenn der Messias kommt, das Zepter aus Israel, dann wird ein Stern aufgehen aus Israel. Und die Juden in der babylonischen Gefangenschaft haben das offensichtlich den Heiden dort weitergesagt. Und so wussten diese Magier, das waren übrigens Perser, denn das griechische Wort Magoi ist ein persisches Wort. Ja, die Perser haben Babylon erobert und die haben auch erfahren von dieser Prophetie. Und als da plötzlich ein neuer Stern am Himmel war, brachen die auf. Aber die wussten nicht, wo in Israel. Und darum gingen sie in die Hauptstadt. Oh, die wussten übrigens noch, wo die Hauptstadt war. Ja, der größte Teil der Weltpolitiker weiß nicht, wo die Hauptstadt Israels ist. Aber die wussten das. Und das waren erst noch Iraner. Ja, die wussten sogar noch, wo die Hauptstadt war. Die gingen zu Herodes, befragten ihn, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist. Das war ein Schock für den Mann. Denn der Senat hatte ihn zum König, genau dieser Ausdruck, zum König der Juden ernannt. Und die kommen und sagen, wo ist der, der nicht ernannt worden ist, sondern als solcher geboren? Ein Schrecken. Hier sieht man den Hippikusturm. Das war dieser Turm übrigens bis auf diese Höhe, die ich jetzt da anzeige, ist das noch der originale Turm. Das Wahrzeichen ist Herodes Palast in Jerusalem. Und diesen Turm hatte Titus bei der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 extra nicht abreißen lassen, damit er für die Nachwelt erhalten bleibt und sie erkennen würden, dass es unmöglich war, Jerusalem zu erobern ohne Hilfe der Vorsehung. So hat er gesprochen. Und dieser Turm steht bis da auf dieser Höhe heute noch. Und da wissen wir, da war der Palast von Herodes. Da sind die Magier hingekommen. Das ist heute beim Jaffa-Tor, für die, die schon in Jerusalem waren. Und Herodes hat dann den Sanhedrin versammelt und wollte wissen, wo steht das in der Bibel, wo der Messias kommen sollte? Die wissen es, Micha 5, Bethlehem. Und dann wurden die gewiesen, sie könnten nach Bethlehem gehen. Da gingen sie also vom heutigen Jaffa-Tor, da die Straße wie heute runter, am Sultansteich vorbei. Den gab es schon damals. Heute werden Konzerte dort veranstaltet. Und dann einfach geradeaus, 12 Kilometer, dann kommt nach Bethlehem. Also kein garstiger Graben. Aber das war alles nur Taktik, dass Herodes sie dorthin geschickt hatte. Er sagte, kommt nachher zurück und sagt mir von dem Kind Bescheid. Und die kamen nicht mehr zurück. Gott hat sie auf anderem Weg nach Persien zurückgeschickt. Aber dann kam dieser grässliche Kindermord. Dieser blutrünstige Herodes, der übrigens auch nicht zurückgeschreckt war, seine am meisten geliebte Frau, er hatte 10 Frauen. Mariamne hat er umgebracht, als er dachte, die könnte gefährlich werden für meine Herrschaft. Aber auch bei den Söhnen ist er nicht zurückgeschreckt. Der konnte auch bei den Söhnen in der eigenen Familie ein Blutbad anrichten, wenn er Angst hatte, jemand könnte seine Herrschaft streitig machen. Und das erklärt, warum er eben auch hier diesen Kindermord veranstaltet hatte. Und das führte dazu, dass Maria und Josef mit dem Kind nach Ägypten flohen. Matthäus 2, Vers 14, er aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und als dann Herodes bald darauf starb, ja, halt, jetzt gibt es doch Leute, die sagen, das geht ja überhaupt nicht. Wir lesen in allen möglichen Büchern, Herodes starb 4 vor Christus. Also mit der Chronologie, wie wir das jetzt gerade gesehen haben, geht das überhaupt nicht. Da muss man ganz entspannt zurückfragen, wie kommt man auf 4 vor Christus? Ja, steht in den Büchern. Es war so, Josephus Flavius, ein Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, berichtet, dass im Todesjahr von Herodes, kurz vor seinem Tod, eine Mondfinsternis stattgefunden hatte. Und eine solche gab es im Jahr 4 vor Christus, eine teilweise. Aber es gab eben, genau passend zu unserer Chronologie, auch eine vollständige Mondfinsternis, gerade kurz vor der Geburt Christi, kurz vor dem Nullpunkt. Und die muss man nehmen als Referenzpunkt. Also 4 vor Christus ist einfach falsch gefolgert aus dieser Mondfinsternis. Es geht alles schön auf. Dann starb Herodes und die Eltern kamen mit dem Kind wieder zurück ins Land Israel. Und da erfüllte sich Hosea 12, Vers 1. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Dann gingen sie nach Nazareth, weil Herodes in einem Wutanfall noch kurz vor seinem Tod das Testament geändert hatte und den blutrünstigsten seiner Söhne eingesetzt hatte als eines etwas gemäßigteren. Und als Josef zurückkam, der wollte lieber nach Bethlehem gehen, hatte er Angst und ging wieder zurück, da wo sie beide hier kamen, Josef und Maria, nach Galiläa, nach Nazareth. Und das musste so sein, denn in Zacharia 3, Vers 8 steht, siehe, ich sende meinen Knecht, Spross genannt. In jeder Rabbinerbibel, Mikraot Gedolot genannt, kann man nachlesen, Zacharia 3, Vers 8, und da wird im aramäischen Targum erklärt, das ist der Messias. Der Messias soll Spross heißen. Ja, weil Jesus Christus nicht in Bethlehem aufwuchs, sondern in Nazareth, wurde er genannt Jesus der Nazaräer. Und Nazareth kommt von Hebräisch Netzer und das heißt Spross. Und wenn man Jesus den Nazaräer nennt, erfüllt man jedes Mal die Prophetie aus Zacharia 3, Vers 8. Interessant, gerade die Ungläubigen, die würden ja nie sagen, Herr Jesus, als ein Bekenntnis zu seiner Autorität im Leben. Nein, die sagen, distanziert, Jesus. Jesus von Nazareth. Okay, aber kann man sie daran erinnern? Und jedes Mal, wenn ihr das sagt, erfüllt ihr Zacharia 3, Vers 8. Siehe, ich sende meinen Knecht, Spross genannt. Und so sehen wir die Frage, wo soll der Messias herkommen? Aus Bethlehem, aus Ägypten oder aus Nazareth? Er sollte in Bethlehem geboren werden, aus Ägypten gerufen werden und Nazaräer genannt werden. Das als kleine Einführung in Weihnachten aus messianisch-jüdischer Sicht.